Zacharias, ein alternder Priester am Tempel von Jerusalem, hat eine Vision. Ein Engel kündigt ihm an, dass seine ebenfalls schon nicht mehr so ganz junge Frau ein Kind bekommen wird. Er kann es kaum glauben, erlebt dann aber doch, dass seine Gattin Elisabeth wirklich schwanger wird. Ein paar Monate später hat eine junge Frau im Norden des Landes ebenfalls eine Engelserscheinung mit ähnlichem Inhalt. Auch sie bekommt ziemlich unerwartet ein Kind. Aber noch geheimnisvoller. Denn dieses Kind kommt direkt von Gott ohne Geschlechtsverkehr, so erklärt es ihr der Engel, und davon ist Maria überzeugt. Klammer auf. Bis vor einiger Zeit konnte man an dieser Stelle, und es gab viele Christen, die beim Glaubensbekenntnis an dieser Stelle immer eine Pause gemacht haben, wo es um die Jungfrau Maria geht, weil das so schwierig zu begreifen ist. Ganz ehrlich, nach dem, was wir Menschen inzwischen schon an künstlicher Befruchtung hinkriegen, finde ich, ist das kein Denkproblem mehr. Wie auch immer, beide Kinder jedenfalls, so die Botschaft der Engel und die spätere Geschichte, beide Kinder werden einen Unterschied machen. Werden auf ihre je eigene Weise zeigen, dass der Mensch mehr ist. Um Gottes Willen. Was es im Einzelnen bedeuten würde, das ahnten die beiden werdenden Mütter noch nicht, als sie sich begegneten und ihre tiefe Seelenverwandtschaft spürten. Maria, die Junge, Elisabeth, die Ältere. Aber beide sagen plötzlich Dinge, die weit über ihren bisherigen Horizont hinausweisen. Wir haben das Lied von Maria gerade schon gehört. Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Oder nach der Luther-Übersetzung, meine Seele erhebt den Herrn. Auf Latein, Magnificat anima mea dominus. Groß macht meine Seele den Herrn. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter, singt Maria. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Ich habe drei kurze Gedanken dazu. Erstens, Selbstbild und Fremdbild. Selbstbild und Fremdbild. Selbstbild ist das, wofür ich mich selbst halte. Fremdbild das, wofür andere mich halten. In der Regel stimmt das nicht komplett überein. Das ist auch vollkommen logisch, weil keiner kann ja wirklich in mein Herz reinschauen. Ich selbst kenne mich auch nicht ganz komplett, glaube ich. Und vor allem, meine Außenwirkung kann ich immer nur begrenzt wahrnehmen. Meistens ist das nur ein begrenztes Problem, jedenfalls wenn man gute Freunde hat oder auch gute Kolleginnen und Kollegen, die einem immer wieder ein ehrliches Feedback geben. Richtig schwierig wird es, wenn Selbstbild und Fremdbild vollkommen auseinanderklaffen. Dass jemand völlig losgelöst sich ein Bild von sich selbst zurechtgezimmert hat, an dem dann auch kein anderer mehr kratzen darf. Das gibt es in beide Richtungen. Dass sich ein Mensch vollkommen überschätzt und die eigenen Schwächen und Schatten ausblendet. Und umgekehrt, dass sich ein Mensch total unterschätzt. Vielleicht, weil er oder sie nie Zugang zu den eigenen Ressourcen bekommen hat, schon von klein an nicht. Und dann gibt es Menschen, zwischen denen das permanent hin und her schwankt, die da gar keine gesunde Balance drin haben. Im Magnificat begegnen wir den Überheblichen, die sich selbst überschätzen, und den Geringen, die sich selbst eben auch sehr gering einschätzen, was ja beides nicht unbedingt eine Fehleinschätzung sein muss. Also bei Maria zum Beispiel muss man sagen, dass sie sich ja erstmal wahrscheinlich realistisch einschätzt. Sie ist die Verlobte eines Handwerkers in der Provinz Galiläa am Rande des Römischen Reiches nicht wirklich bedeutend. Sie sagt, ich bin eine unbedeutende Dienerin. Aber jetzt begreift sie, dass der Mensch so viel mehr ist, sowohl als das Selbst, als auch was das Fremdbild sagt. Wo Gott ins Spiel kommt, ergeben sich ganz neue Perspektiven, ganz neue Aspekte. Und Maria kriegt sich nicht ein vor Staunen darüber, wie viel Gott ihr zutraut. Von jetzt an sagt sie, werden mich alle Generationen glückselig preisen. Nicht nur Maria, auch wir und alle, mit denen wir zu tun haben, sind mehr. Weil jeder von uns für Gott so unendlich viel mehr wert ist, als wir uns das in den kühnsten Träumen vorstellen können. Selbstbild und Fremdbild. Zweitens, Barmherzigkeit und Unnachgiebigkeit. Das Magnificat, dieses marianische Revolutionslied, ist ja wirklich radikal. Dass Gott die Unbedeutenden emporhebt und den Hungrigen die Hände mit guten Gaben füllt, wunderbar. Das passt perfekt zur Stadtmission oder wir passen perfekt dazu. Aber für Maria ist das untrennbar mit der Rückseite verbunden. Und diese Rückseite hat es in sich. Die hat eine Härte, bei der viele von uns wahrscheinlich erstmal ein schlechtes Gewissen kriegen würden. Er hebt mit seinen starken Armen und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Gut, hier ist jetzt von Gott die Rede und nicht, dass das unsere Aufgabe wäre. Aber trotzdem, was würden wir denn machen, wenn Gott alle Reichen wegschickt? Also jetzt mal unter Fundraising-Gesichtspunkten. Was würde Madeleine Oshogogun sagen, wenn es keine Reichen mehr gibt, die anzapfen könnte? Ne? Denn wir leben davon, dass es Reiche gibt, die auch teilen, die was abgeben, die ein Herz für die anderen haben. Also, wenn wir jetzt tiefer darüber nachdenken, über die Unnachgiebigkeit, die hier in diesem Lied drinsteckt, dann ergibt sich vielleicht folgender Zusammenhang. Barmherzigkeit braucht auch Unnachgiebigkeit, um nicht zu verpuffen. So unfassbar barmherzig wie Jesus war, vor allen Dingen den Armen, Kranken, Gestolperten und Schuldigen gegenüber, so glasklar war er immer da, wo Menschen auf Kosten anderer Menschen lebten und sie runterdrückten. Was mussten sich die Pharisäer alles von ihm anhören? Die Barmherzigkeit Gottes ist nicht weichgespült, sondern unnachgiebig. Wo Menschen auf Kosten anderer leben, das zieht sich schon durch das ganze Alte Testament und nachher auch weiter durchs Neue. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Unnachgiebigkeit, wage ich zu behaupten, ist sogar eine Form von Barmherzigkeit. Zum einen, weil die Marginalisierten, die Menschen am Rand, sonst keinen Lebensraum bekommen, wenn sich nicht jemand für sie unnachgiebig einsetzt. Aber auch, weil die Überheblichen sonst auf ihrem Irrweg allein gelassen werden. Ist das barmherzig, jemanden auf einem Irrweg allein zu lassen? Wie gesagt, zunächst spricht Maria nur von Gott. Aber ich finde es ausgesprochen lohnend, das auch mal für unsere Arbeitsfelder durchzubuchstabieren. Unnachgiebigkeit als Form von Barmherzigkeit. Sozusagen die Hausaufgabe für den Advent. Aber zugleich dürfen diejenigen, die versuchen, in Übereinstimmung mit Gott zu leben, und zwar egal, ob sie arm oder reich sind, auf seine Barmherzigkeit vertrauen. Maria singt, er ist barmherzig zu denen, die ihn ehren und ihm vertrauen, weil der Mensch mehr ist. Dritter Gedanke. Geschichte und Gegenwart. Die Geschichte des Volkes Israel zeigt, wie der harte Boden von Diskriminierung und Benachteiligung immer wieder aufgebrochen wurde und neues Leben geschenkt wurde. Es ist ein Zeichen von Gottes Treue, dass es dieses Volk immer noch gibt. Trotz der vielfältigen Feinde durch die Jahrtausende, die das Volk nicht ausgelöscht haben. Zeichen von Gottes Treue ist es aber auch, dass er sein Volk, wenn es sich verrannt hatte, nicht verworfen, sondern wieder zurechtgebracht hat. Persönliche Bemerkung: Ich persönlich habe durchaus mit der aktuellen Politik des Staates Israel meine Schwierigkeiten. Vor allem dann, wenn man arabische Christen kennt. Aber das ändert doch nichts an der Kernaussage der Bibel: Immer wieder erinnert sich Gott an seine Barmherzigkeit und kommt seinem Diener Israel zu Hilfe, rettend und korrigierend. So, sagt Maria, hatte es unseren Vätern versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeiten. Das singt Maria über den Gott Israels, zu dem wir durch das Kind Marias auch Zugang haben dürfen. Und ihr macht dieser Blick in die Geschichte großen Mut. Uns zeigt der Blick in die Geschichte ja oft erstmal nur, wozu der Mensch alles an Schlimmem in der Lage ist. Und dann bleiben wir oft gedanklich an diesen Themen hängen. Die Geschichte zeigt aber auch die Treue und den Segen Gottes über Generationen hin, weil der Mensch mehr ist als das Individuum in der Gegenwart. Ich hatte das Glück, in solch einer generationenübergreifenden Segensgeschichte aufzuwachsen. Ich habe das hier und da schon mal erzählt, bei meiner Mutter im Haus hängt ein Foto von meinen Urgroßeltern. Das waren wirklich bitterarme Bauern im Rheinischen. Und unter diesem Foto Ende 19. Jahrhundert so verblichen, steht mit Schreibmaschine ein Zettel, diese waren auch mit dem Jesus von Nazareth. In unserer Großfamilie durch die Generation ist längst nicht alles perfekt gelaufen. Aber der Segen der Treue Gottes ist deutlich zu spüren von Generation zu Generation. Jetzt könnten vielleicht diejenigen, die nicht dieses Glück gehabt haben, wie ich, sagen, ja, ist ja doof für mich, wenn ich nicht schon so eine Geschichte hinter mir habe. Es ist gar nichts verloren. Weil der Mensch mehr ist, kann so eine Geschichte mit Gott jederzeit neu anfangen. Auch heute. Heute kann etwas neu anfangen mit Gott, weil der Mensch mehr ist als seine Familiengeschichte und Herkunft. So werden vielleicht auch dann später Generationen uns glücklich preisen, dass wir uns für Gott, den Mensch gewordenen Retter, geöffnet haben. Weil der Mensch mehr ist, haben wir Grund zu danken und zu singen. Alles in uns jubelt vor Freude über Gott, unseren Retter, denn er wendet sich uns zu, obwohl wir nur seine unbedeutenden Diener sind. Meine Seele erhebt den Herrn. Magnificat anima mea Dominum. Amen.